Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er sagt, ich will meinem Volk einen Ort setzen und will es pflanzen, dass es da selbst wohne und nicht mehr in der Irre gehe. Und es die Kinder der Bosheit nicht mehr drängen wie vormals. Wir wollen beten. Herr, stelle uns jetzt vor dein Angesicht. O Herr, mach doch klar, dass du jetzt uns suchst. Und dass du uns dienen und mit uns Gottesdienst halten willst. Hol uns zurück aus aller Zerstreuung und aus allen dunklen Bindungen und aus allem Unglauben und Zweifel und Bosheit und Sünde. Guter Hirte, tue unter uns dein Werk. Ach Herr, wir wollen unser Herz vor dir auftun, müssen dir bekennen, dass wir dich viel betrübt und beleidigt haben mit Gedanken, Worten und Werken. Decke es zu mit deinem Blute, Herr, und erneuere uns durch deinen Geist. Nimm auch all unsere Sorgen hin, die wir auf dem Herzen haben. Lehre uns aus und fülle du uns mit dir. Amen. Wir beten weiter in der Stille. O komm, du teure Gnadensonne, erleuchte meine Seele ganz. Amen. Wir hören ein Wort der Heiligen Schrift. Es steht im ersten Kapitel des Epheserbriefs. Gelobt sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesu Christi, der uns gesegnet hat mit allerlei geistlichem Segen, in himmlischen Gütern durch Christus. Wie er uns denn erwählt hat durch denselben, ehe der Weltgrund gelegt war, dass wir sollten sein heilig und unsträflich vor ihm in der Liebe, und er hat uns verordnet zur Kindschaft gegen sich selbst durch Jesum Christum, zu Lob seiner herrlichen Gnade, durch welche er uns hat angenehm gemacht in dem Geliebten. Herr, dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Amen. Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir besprechen seit langem die Geschichte von der Bekehrung des Apostel Paulus in Apostelgeschichte 9 und da stehen wir heute bei Vers 23. Und nach vielen Tagen, hielten die Juden einen Rat zusammen, dass sie den Paulus töteten. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. In der Mitte des vorigen Jahrhunderts wirkte in London ein großer Prediger des Evangeliums, Spurgeon, der um seine Kanzel jeden Sonntag etwa 6000 Menschen versammelte. So etwas gibt es gar nicht mehr heute. Jahrelang, nicht? Am Montag wurden seine Predigten nach USA gekabelt, in größten Tageszeitungen veröffentlicht. Dieser gewaltige Prediger, der das klare Evangelium verkündigte, hat ein Buch hinterlassen, ein köstliches, originelles Buch, das hat den Titel Ratschläge für Prediger. Das hat Professor Thielicke wieder rausgegeben, neu, und so geriet es mir wieder in die Hand. Und als ich in den letzten Tagen da mal so drin blätterte, da kam ich an den Abschnitt, wo der Spurgeon spricht über die Einleitungen zur Predigt. Er sagt, jeder Pfarrer macht so eine Einleitung, um die Aufmerksamkeit der Leute mal zu sammeln. Und da sagt er, die meisten Pfarrer machen da eine umständliche und viel zu komplizierte und viel zu lange Einleitung. Da sagt er, das Köstliche, so eine Einleitung in der Predigt, die müsste eigentlich nur so sein. Achtung, es wird jetzt etwas ganz Wichtiges öffentlich bekannt gegeben. Komm, dann müsste die Sache losgehen. Meine Freunde, ich will mich heute Morgen mal wörtlich an Spurgeons Anweisung halten. Also, Achtung, es wird hiermit öffentlich bekannt gegeben, dass entgegen den meisten anderslautenden Meinungen Christenstand eitel Freude ist. Aber jetzt muss ich doch von Spurgeons Rat runtergehen und noch ein bisschen Einleitung weitermachen. Ich weiß nicht, wie weit Sie aufgepasst haben bei der Textverlesung. Die Juden hielten einen Rat, dass sie Paulus töteten. Wenn Sie mitmachen, müssen Sie sagen, lieber Pastor Rusch, diese Ankündigung, dass Christenstand eitel Freude ist, die hätte aber vielleicht zu jedem Text gepasst. Bloß nicht gerade zu dem, in dem also von Mordplänen und Totschlag die Rede ist. Die Juden hielten einen Rat, dass sie Saulus töteten. Dazu passt diese Ankündigung wirklich nicht. Sehen Sie, ich habe genauso gedacht wie Sie. Und mir ist in der letzten Woche was Merkwürdiges passiert. Da bin ich, habe ich Spaziergänge gemacht in einer einsamen Gegend, das gibt es ganz nah bei Essen, um ein wenig meinen Text zu überlegen. Und auf einmal war mir es, als wenn der Paulus, der Saulus hieß er damals, noch neben mir ginge. Und da habe ich gesagt, Saulus, du hast aber einen schäbigen Start gehabt für deine Laufbahn, dass da gleich am Anfang stand, sie versuchten dich zu töten. Paulus hat nur gelächelt. Da sage ich, hör mal, Saulus, du hast mal geschrieben an deine Freunde in Philippi, freuet euch im Herrn alle Wege. Sag mal, Paulus, wie konntest du sowas machen, wo schon der Start deiner Tätigkeit mit Mordplänen anfängt? Also die andere über die Herren, nicht? Und da hat der Saulus zu mir gesagt, ich kann nur sagen, so war es. Ach, du dummer kleiner Pastor, hat er gesagt. Ich meine, das dürfen Sie nicht sagen, sondern der Paulus hat das gesagt, nicht wahr? Du dummer kleiner Pastor, dieser Text, also wir besprechen die Geschichte ja für die, die einmalig da sind, fortlaufen nun seit Sonntag. Dieser Text, der ist wie ein Paket. Du starrst immer bloß das Packpapier an. Du musst das mal aufschnüren. Und dann wirst du merken, warum ich sage, freut euch im Herrn alle Wege. Warum ich mich auch da gefreut habe. Das ist ein Paket. Guck nicht das Packpapier an, sondern sieh mal, wie ihnen lauter Freude ist. Wollen wir es also so machen? Wollen das Paket dieses Textes aufschnüren? Jetzt lese ich ihn noch einmal, damit es alle auch richtig mitkriegen. Vers 23. Und nach vielen Tagen, ich kann nicht die ganze Geschichte nochmal erzählen, hielten die Juden einen Rat zusammen, dass sie ihn töteten. Das war in Damaskus, wo Saulus gewaltig auftrat, das Evangelium bezeugt. Das heißt, vorher ertrieb die Juden in die Enge, dass sie nicht mehr darauf antworten konnten. Dass sie bloß auf eine Frage standen, will ich nun diesem Herrn gehören oder will ich nicht? Aber ich kann nichts mehr einwenden. Und da heißt, da hielten sie einen Rat zusammen, dass sie ihn töteten. Ich möchte über den Text und die Predigt als Überschrift schreiben, eingewickelte Freude. Eingewickelte Freude. Wie üblich bleiben wir bei den drei Teilen. Erstens, du hast meine Füße auf die richtige Richtung gestellt. Ich will das erklären. Da halten die Juden einen Rat, dass sie Paulus töten. Der erfährt das, wie wir aus dem folgenden Verse vernehmen. Was hat der Saulus da wohl gedacht? Also hört, da sitzen sie zusammen und beratschlagen diesen Umbringen. Was hat er da wohl gedacht? Ich glaube, es ist mir ziemlich klar. Da hat er gedacht, sieh mal, wie merkwürdig. Jetzt findet also diese Sitzung doch statt. Die sollte eigentlich vor ein paar Tagen schon stattfinden. Und zwar unter meinem Vorsitz. Denn ich bin nach Damaskus gekommen, um diese Sitzung zu leiten. Und bei dieser Sitzung war noch ein Punkt der Tagesordnung, Liquidierung der Jesusjünger mit jedem Mittel. Nun, diese Sitzung unter meinem Vorsitz ist ausgefallen. Sie sagt, das ist wie merkwürdig. Jetzt findet also diese Sitzung doch statt. Und gucke mal, sie haben die Tagesordnung noch weiter eingeengt. Liquidierung des Jesus-Jüngers Saulus. Einziger Punkt der Tagesordnung. Da denkt der Paulus nun zurück. Was ist in ein paar Tagen alles geschehen? Er war auf der Reise gewesen, um diese Besprechung zu leiten. So heißt in der Bibel, er mit Schnauben und Drohen wütet er gegen die Jünger des Herrn. Hat sie Empfehlung geben lassen, um sie gefangen nach Jerusalem zu führen, wenn er Christen aufstöberte. Und dann war der erhöhte Herr Jesus, der lebendige Herr, in sein Leben eingetroffen. Meine Freunde, wissen, dass Jesus wirklich lebt. Dass er in Leben kommen kann. Das Christenstand nicht eine Übernahme von Sätzen und Dogmen ist, sondern das mit einem Herrn zu tun haben. Dieser Herr war in sein Leben eingebrochen. Und in seinem Licht sah der Saulus auf einmal die Schande seines Lebens. Wie scheußlich war sein Leben mit diesem Hass und diesem Fanatismus und dieser Lieblosigkeit. Und dieser Macht hier, ach, was sei nicht eine Rolle spielen. Und vor allem mit dieser scheußlichen Vermengung von Religion und Sünde. Das sah auf einmal im Lichte Jesu vor sich, als der in seinem Leben war. Ach, und denkt der Paulus weiter, dann steht auf einmal das Kreuz von Golgatha von ihm. Das Kreuz Jesu, wo der Sohn Gottes ist. Da war sein alter Weg zu Ende gekommen. Oh, dies Kreuz, dieser wundervolle Wegzeiger für alle Jahrtausende für eine neue Lebensrichtung. Das Kreuz Jesu, der Wegzeiger für eine völlig neue und richtige Lebensrichtung. Hier hatte Gott ihm alles vergeben. Als er zum Kreuz gekommen war, jetzt war er auf dem rechten Weg. Und dieser rechte Weg hieß Jesus. Jesus sagt, ich bin der Weg. Sie hielten einen Rat, dass sie ihn töteten. Saulus hört davon. Das schaudert ihn, wenn er an diese Sitzungen denkt, die im Flackerlicht des Dämonischen stattgefunden hatten. Wie viel solcher Besprechungen mit Mordplänen hat er mitgemacht? Und trotzdem er jetzt selber aus dem Jäger ein Gejagter wurde, fühlt er todsicher in dieser Stunde den Frieden, den Jesus gibt. Und sehen Sie, jetzt will ich zusammenfassen. Das ist die eingewickelte Freude, die Paulus in diesem Augenblick erlebt. Jawohl, er hört, sie machen Mordpläne gegen ihn. Das klingt schrecklich. Das klingt unheimlich. Das klingt furchtbar. Aber eingewickelt ist dahinter. Oh Herr, da habe ich dazwischen gesessen. Da habe ich dazugehört. Und du hast mich herausgerissen in eine Welt des Friedens. Du hast dich um mich angenommen. Sehen Sie, das ist eine eingewickelte Freude, dass Christenleute in aller Feindschaft, die sie erleben, in Spott, den sie erleben, in Drangsalen, die sie erleben, in Nöten, in Schwierigkeiten, liebe Zeit, was läuft alles gegen uns an, nicht? Wenn ich sie so ansehe, sehen sie alle aus, als wenn sie trotz hohem Einkommen ziemlich viel Kummer haben, nicht? Das ist die eingewickelte Freude, dass ein Jesus-Jünger in all dem, was gegen ihn anläuft, sagen kann, meine Füße haben jetzt endlich richtig Weg gefunden. Oder wie David sagt, er zog mich aus der grausamen Grube und aus dem Schlamm und stellte meine Füße auf den Weg, dass ich gewiss treten kann. Es ist eine merkwürdige Erfahrung, dass wenn ein Mensch zum Kreuze Jesu gekommen ist, dass er von da ab ganz sicher weiß, jetzt bin ich am richtigen Weg. Dass er es ganz sicher weiß, wenn ein Mensch wiedergeboren ist durch den Geist Gottes und wandelt nun in diesem Weg seine Richtung, dass er weiß, jetzt bin ich richtig dran. Lassen Sie ein dummes Beispiel brauchen. Sehen Sie, ich gehöre noch zu den wenigen Menschen, die gern wandern, nicht? Ihr sagt ja bloß noch auf Gummi untersetzen, denkbar. Und da bin ich neulich so ein bisschen im Bergischen, ich meine diese Knaben hier, nicht? Aber gerade springen sie bei, dass sie auch wandern. Da bin ich neulich ein bisschen gewandert im Bergischen Land, das ist sehr schön. Und da habe ich mich verlaufen, das kann man. Da ist alles so gleich, die Berge und. Und schließlich muss sie also durch ein endloses Gestrüpp kriechen. Das nahm und nahm kein Ende. Und wie es ein Ende nahm, da kam Weidekoppel. Da musste ich unter Stacheldrahtzäunen durch und über elektrische Zäune weg. Und dann tobte irgendwo ein Bauer, nicht fürchterlich, und meinte offenbar mich. Und wissen Sie, ich vergesse nicht den Augenblick, wo ich verletzten Staun stieg und wieder auf dem und auf dem richtigen Weg war. So, jetzt bin ich auf dem richtigen Weg. Und sehen Sie, das ist das, was Paulus erlebte, als Jesus sein Leben kam, der Gnade empfing. Jetzt bin ich am richtigen Weg. Nach allen Wirren meines Lebens, nun bin ich am richtigen Weg gekommen. Das empfand Paulus und das empfindet jeder, der zum Kreuze Jesu gekommen ist. So, dies war der richtige Weg. Hier liebt mich Gott um seines Sohnes willen. Hier ist mein alter Weg abgetan und durch Blut Jesu vergeben. Nun, ich muss es mal damit. Sehen Sie, das ist die eingewickelte Freude, die der Saulus erlebt. Er erfährt, sie machen Mordpläne. Aber er sagt, da war ich zwischen. Er hat jetzt mich herausgerissen. Jetzt hat er meine Füße auf die richtige Richtung gestellt. Das ist das Erste. Das Zweite. Eingewickelte Freude. Ich darf Jesus ähnlich werden. Also zweiter Punkt. Eingewickelte Freude. Ein düsterer Text und dahinter steht, warum Paulus sich freuen kann. Ich darf Jesus ähnlich werden. Hört mal den Text nochmal genau an. Nach vielen Tagen hielten die Juden einen Rat, dass sie ihn töteten. Jeder Kenner der Bibel erinnert sich sofort, das steht ja beinahe wörtlich so, schon mal im Neuen Testament. Vorne in Evangelien, Nur steht da statt Saulus der Name Jesus. Und sie hielten einen Rat zusammen, dass sie Jesum griffen und töteten. Verstehen Sie, das ist eine gerade Linie von diesem Evangeliumstext hier hin. Und nun, meine Freunde, bin ich überzeugt, dass der Saulus diese Parallele sofort begriffen hat. Und dass ihm ein heißes Glücksgefühl durchs Herz geströmt ist. Jetzt macht mich Gott Jesus ähnlicher. Als dieser Saulus ein großer Apostel Jesu Christi geworden war und sich Paulus nannte, ist er in den Briefen, die er an seine Gemeinden schrieb, dieser Wahrheit gern nachgegangen, dass ein Mensch, der in die Gewalt Jesu gekommen ist, Jesus ähnlicher werden soll. Nun bitte nicht einfach bloß so primitiv, nicht? Jesus war lieb, also bist du auch lieb, Jesus war geduldig, bist du auch lieb. So schnell geht das nicht, so einfach ist das nicht. Aber wollen Sie mal festhalten, Saulus geht, wenn man könnte geradezu die Briefe mal dahin durchlesen, wie Paulus der Wahrheit nachgeht, wer die Gewalt Jesu kommt, den macht Gott Jesus ähnlicher. Wenn den Saulus, jetzt rede ich mal, was er so erzählt, später seine Natur, sein Stolz, sein Zorn, das ist so ein Angebot, seine dunklen Triebe zu schaffen machten, hat er nicht eine kleine Moralfrau für sich selber gehalten? Da ist er unter Jesu Kreuz gegangen und hat gesagt, Herr Jesus, das muss mit dir getötet sein. So ist der Jesus so ähnlich geworden, dass er sagen konnte, ich bin mit Christus gekreuzigt. Meine Natur, zur Welt. Und wenn er später in seinem Leben spürte, wie der Geist Gottes ihm Liebe zu seinen Feinden schenkte, wenn er spürte, wie sein schwaches Wort, jetzt kommt der Bibel mal vor, dass er kein sehr guter Redner war, dass sein schwaches Wort die Gewissen traf und die Herzen bewegte und Menschen umwandelte, wenn er spürte, wie der Geist Gottes sein temperamentvolles Herz geduldig und rein machte, dann freute er sich. Weil er spürte, dass die Gewalt des Auferstandenen Jesus. Und da wird er Jesus so ähnlich, dass er sagen kann, ich bin mit Jesus Christus auferstanden. Ich bin mit ihm gekreuzt, ich bin mit ihm auferstanden. Ich muss ihn, ohne es auslegen zu können, ein Wort sagen, das er in den Brief an die Philippa schreibt. Ich will ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Und die Gemeinschaft der Leiden Jesu, dass ich seinem Tod ähnlich werde und seiner Auferstehung komme. Meine Freunde, Christenstand ist kein Kinderspiel. Christenstand ist kein Kinderspiel. Darum macht der Saulus kein Hehl daraus, dass er sagt, jetzt will mich Gott seinem Sohn ähnlich machen. Selbst darin, dass ich mit ihm leiden muss, beklagt werde wie er. Aber sagt Saulus, wir sind harte und zähe Klötze. Und Gott hat schwer zu tun, um auch nur ein bisschen Ähnlichkeit mit Jesus bei uns rauszuarbeiten. Und das wissen Sie selber ganz genau, nicht? Unser ganzes Leben widerstrebt doch einer Ähnlichkeit mit Jesus, nicht? Da unsere alte Natur bricht doch dauernd durch mit ihrer Lüge und ihrem Zorn und ihrem Hass und ihrer Selbstsucht und ihrer Unkeuschheit. Gott hat schwer zu tun, seinen Kindern die Ähnlichkeit mit Jesus aufzuprägen. In ihrem Wesen und in ihrem Weg. Und darum sagt Paulus ganz deutlich, dass das vollkommen wird in der Ewigkeit, aber dahin zielt es. Der Apostel Johannes sagt, wir werden im Himmel ihm gleich sein, wie er ist. Und wem das kein Ziel ist, der fange gar nicht mit dem Christentum erst an. Verstehen Sie? Der fange gar nicht erst mit dem Christentum an. Wir stehen hier vor einer ganz wichtigen Sache, meine Freunde. Es ist in unseren Tagen unerträglich, was alles unterm Namen Christentum sehe. Nicht? Von der Politik angefangen bis zu Christi Margarinefabriken. Es ist unerträglich. Machen Sie sich klar, dass ein Christenstand tief eingreift in unser Leben. Jesus nimmt einen Saulus und gibt ihm eine völlig neue Richtung. Aber wenn Sie die neue Richtung bekommen haben, dann ist das nicht die Ende. Das sind die Leute, Gott sei Dank, die haben neue Lebensrichtung bekommen. Gott sei Dank. Aber das ist nicht das Ende, das ist der Anfang. Nun geht's erst los. Jesus ähnlich werden. Jesus ähnlich werden. Das ist aber eine schöne Sache. Sehen Sie, empfinden Sie das nicht, dass man gerade in unseren Tagen, wenn man so an die Politik denkt, an Bonn, ganz groß, an Russland, Washington, wenn man das, was in Häusern vorgeht, von groß bis zu klein, kriegen wir so vordemonstriert, dass der Mensch immer dasselbe bleibt. Was hat die Welt eigentlich aus den letzten 50 Jahren gelernt? Doch gar nicht, nicht? Wie recht hat mein großer Landsmann Goethe, die Menschheit schreitet fort, der Mensch bleibt immer dasselbe. Und darum halte ich das für so eine große Sache, was im Evangelium gesagt wird. Jesus ist der neue Mensch, das neue Menschheit. Und wo er anfängt, einen kleinen Jungen nach seinem Bild zu prägen, da ist welche neue Welt angebrochen. Da ist was ganz Großes geschehen. Mit dem, was heute Zeitungen füllt, geschieht überhaupt nichts Großes, bloß Jämmerliches. Aber wo Jesus einen Menschen nach seinem Bilde prägt, da ist die neue Welt Gottes angefangen. Da ist was Riesiges, Gewaltiges geschehen, auch wenn diese Gazetten davon keine Notiz nehmen. Bitte wollen Sie das mitnehmen. Das gehört zum Christentum. Erste neue Richtung. Und dann habe ich meine ganze alte Natur mitgenommen. Und fängt er an, das Bild Jesu da einzuprägen. Und sehen Sie, das ist die eingewickelte Freude. Als Jesus, Paulus den Mordplan hört, sagt er, Gott greift ein, Gott fängt an, er macht mich dem Sohne ähnlich. Und jetzt noch kurz ein drittes. Eingewickelte Freude. Er gab mir neue Lebensrichtung. Ich darf Jesus ähnlich werden. Und noch ein drittes, und das ist das Allerschwerste. Er hat mich erwählt. Und sie hielten einen Rat, dass sie Saulus töteten. Das ist eine grauenvolle Sache. Wenn ich plötzlich hörte, im Rathaus tagen sie, um mich zu killen, ich würde schleunig machen, dass ich davon käme. Nicht wahr? Verstehen Sie, so unheimlich, so undenkbar ist das heute alles, nicht? Wie schrecklich und unheimlich. Und trotzdem bin ich überzeugt, dass der Saulus keine 5 Minuten an das unheimliche Sache gedacht hat. Sondern dass sein Herz davon erfüllt war, Mann, zu dieser Mordgesellschaft gehöre ich eigentlich. Der ist für 8 Tage noch zugehört. Und nun hat er mich herausgerissen und mich mit Gott versöhnt durch sein Blut und mir Frieden geschenkt. Da sitzen 1000 Leute in dem Rat. Warum hat er gerade mich rausgerissen? Warum mich? Der ist der Schlimmste von den Hassern war. Warum hat er mich erwählt? Dieser große Gott. Warum hat er mir seinen Sohn offenbart? Warum mir? Der ist der Allerunwürdigste bin. Und sehen Sie, da steht der Saulus anbetend vor dem Wunder der ewigen Erwählung. Kommt keiner zum Glauben, er sei denn von Gott erwählt. Vor dem Wunder der ewigen Erwählung. Man spürt dem Paulus noch das Anbeten. Zittern an, wenn er in Epheserbrief schreibt, er hat uns erwählt, jeder Welt und gelebt. Ehe etwas existierte, hat er mich erwählt, sein Glaube. Das Schwindel der Vernunft, das passt nicht. Ne? Da sind wir eintagsliegen. Und Gott hat mich erwählt, in der Weltgrund gelegt, weil er sagt, das werde nicht. Hat er mich gekannt und erwählt zum ewigen Leben, sonst hätte ich nie zum Glauben kommen können. Wer will so was Großes fassen? Und ich bin überzeugt, dass den Saulus, in dem er anbetend vor dieser ewigen Erwählung steht, auch die Scham hervorkommt. Er hatte mich erwählt. Und wie lang habe ich dieser Erwählung Gottes widerstanden? Aus Hochmut, aus Trotz, aus Unglauben, aus eigener Religiosität. Er wollte mich zu seinem Sohne ziehen und ich habe widerstrebt. Und jetzt muss ich was sehr Ernstes sagen, ich bin überzeugt, dass hier lauter Leute sitzen, die Gott erwählt hat zum ewigen Leben, sonst führte er sie nicht unter sein Wort. Und warum kommt es bei ihnen zu einer Bekehrung? Warum geben sie im Zug des Geistes zum Sohne nicht nach? Wie lange wollen sie damit warten, dass sie ernst machen? Bis es zu spät ist? Bis Gottes Geduld vergangen ist? Unsere Christenheit spielt ja mit Gottes Gnade. Tut Fleiß, sagt der Apostel Petrus, eure Erwählung festzumachen. Wenn ihnen das aufleuchtet, er hat mich ja gerufen, er hat mich erwählt, dann folgen sie aber diesem Zug, ich bitte sie. Dann problematisieren sie nicht über die ewige Erwählung, sondern beten sie an und folgen sie diesem Zug der Gnade. Wer dem Zug der Gnade zum Heil Gottes in Jesus gefolgt ist, der kann nicht genug sich wundern über die ewige Erwählung. Herr, mich hast du herausgerufen, der ich so einen labilen Charakter habe. Herr, mich hast du erwählt, der ich die Sünde so schamlos lieb habe. Herr, mich hast du erwählt, der ich in göttlichen Angelegenheiten so unzuverlässig bin. Mich hast du erwählt. Da geht man nicht mir, ich bete an die Macht der Liebe, die sich in Jesus offenbart. Oh, ich möchte, Sie könnten dankbar mitsingen, den Vers, den wir gleich singen wollen. O Wunderliebe, die mich wählte vor allem Anbeginn der Welt und mich zu ihren Kindern zählte, zu denen sie das Reich bestellt. O Vaterhand, o Gnadentrieb, der mich ins Buch des Lebens schrieb. Sehen Sie es, die eingewickelte Freude, dass dem Saulus an diesem Mordrad aufgeht, was die ewige Erwählung für sein Leben bedeutet und gewirkt hat. Ich wünsche Ihnen so eingewickelte Freude. Ja, wir wollen beten. Herr, gib, dass wir all die eigentlichen Freuden, die du auch eingewickelt hast, auspacken. Dass wir tiefer schauen lernen. Dass wir erkennen, wie du unsere Füße auf dem richtigen Weg führen willst. Dass du die, die auf dem Wege sind, dir ähnlich machen willst. Dass wir hineinschauen, das Herz deines großen Erbarmens. Herr, lass deine Todespein an mir nicht verloren sein. Amen. Wir wollen stehen bleiben und aus dem Liede 155 den vierten Vers singen, die Wunderliebe, die mich wählte. 155, nochmal. O Wunderliebe, die mich wählte, vor allem Anbeginn der Welt, und mich zu ihren Kindern zählte, für welchen sie das Reich bestellt. O Vaterland, Segen singen wir Anhang 58, Vers 1. Und nun werden, Stern, auf den ich schaue, nun werden wir stille. Unser Vater in dem Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns Frieden. Amen.